Ich habe mein Headset. Ich bin richtig froh, dass heute die Kinder auch hier sind zum Gottesdienst, und weil ich brauche jetzt erstmal eine Hilfe. Sonja, darf ich dich bitten, mir den Hocker herzubringen und vielleicht an Simon und an Ben den Tisch darauf zu stellen, denn den werden wir noch brauchen. Na, den Hocker einfach. Genau, das wäre super nett. Dann tue ich mir leichter. Vielen Dank, Sonja. Oh, super, klasse. Wir werden den noch brauchen. Dankeschön. Und jetzt nochmal zu Beginn die Frage, wer von euch war schon alles auf dem Berg einmal? Wer war auf dem Berg? Berg, okay. Also ich gehe davon aus, nahezu alle. Alle. Und wie seid ihr darauf gekommen? Gibt es mehrere, genau, es gibt ein Fahrrad, es gibt eine Seilbahn, manchmal mit dem Auto kann man rauffahren, manche sind sportlich auch mit dem Radl, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, zu Fuß zum Beispiel und extrem Fallschirm, Helikopter, Paragliding. Aber am meisten, ich glaube die meisten von uns sind schon mal zu Fuß auf den Berg gegangen, oder kann man das so sagen? Das ist auch so. Und warum geht man eigentlich auf den Berg? Warum tut man sich das an? Das ist doch ein Plag eigentlich darauf. Man muss schwitzen. Die Eltern wollen es. Macht auch ein bisschen fett. Aber es ist schon auch was Schönes auch. Ich meine, erstens mal trägt es dazu bei, vielleicht seine Linie zumindest halten zu können. Aber es ist die Aussicht. Es ist einfach, Sie ist dann dort am Gipfel und man sieht die verschiedenen Täler und verschiedenen Bergwipfel. Das ist doch was Schönes und das kann man auch genießen. Und deswegen ist auch so viel los bei uns auf die Berge teilweise, weil man die Aussicht genießen. Das ist der Hauptgrund. Und ich gebe zu, bei mir gibt es da noch einen anderen Grund. Denn ich gehe meistens nicht allein auf den Berg, sondern ich habe da eine Begleitung mit dabei. Ab und zu ist sie ein bisschen anhänglich, das muss man zugeben. Aber ich bin trotzdem froh, wenn sie dabei ist, meine Begleitung. Weil sie doch das Ziel, also den Gipfel, wenn man dort ist, mir nochmal um einiges verschönert. Das Ganze. Und diese Begleitung, die möchte ich euch heute vorstellen. Meinen Rucksack. Mein Rucksack, der lässt mich nicht allein. Der ist bei jeder Wanderung dabei. Mit dem gehe ich, manchmal auch mit einem anderen, aber ein Rucksack ist dabei. Und wisst ihr auch, warum ich so froh bin, warum der mich begleitet und dabei ist? Genau. Da ist meine Brotzeit mit drin. Und ich mache so gern Brotzeit. Vor allem oben auf dem Berg. Macht ihr das auch so? Denn was ist so schlimm, wenn man dann oben am Berg ist und man hat Hunger? Hunger ist etwas eigentlich, das nicht schön ist. Also mir taugt das gar nicht. Ich kenne sogar Menschen, die werden grantig. Zwider, sauer. Und ja, es gibt auch solche Gegebenheiten, wo man sagt, man geht auf den Berg, auf eine Alm und habe ich auch schon erlebt, hatte mein Rucksack nicht dabei, weil man geht ja auf eine Alm und die hat dann zugehabt. Nicht schön. Naja, dann habe ich Hunger gehabt. Aber ich denke, habt ihr auch schon mal Hunger gehabt? So richtig Hunger. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich auf den Berg raufgehe, stundenlang, vielleicht so einen halben Tag und dann da oben bin und dann in meinen Rucksack reinschauen würde und feststellen, dass da keine Brotzeit drin ist, dann wäre ich sauer. Schneidbredel habe ich dabei, aber sonst habe ich nichts dabei. Und wenn das der Fall ist, dann interessiert mich komischerweise auch nicht mehr die Aussicht. oder die Schönheit im Schrift. Ist mir dann egal, ich habe Hunger und ich bin sauer. Also in der Bibel ist so eine ähnliche Bergtour beschrieben, die ich mit euch lesen will. Eine Bergtour, die Jesus gemacht hat. Er ging dorthin auf den Berg, wie viele von uns auch wenn das Ziel oftmals nicht erreicht wird, einfach seine Ruhe vom Alltag zu kriegen. Dass man mal alleine ist, dass man Ruhe hat, dass man keine Menschen drumherum hat. Und das war auch der Grund, warum Jesus einfach mal ausschalten wollte. Er sagte, ich will jetzt eine Auszeit und ich gehe auf den Berg rauf. Und dazu nahm er seine 12 Freunde mit, die Jesus so gut wie überall hin begleitet haben. Und weil er nicht unmittelbar am Berg war, ging er in ein Boot, überquerte einen großen See auf die andere Seite, wo die Berge waren, um dort seine Ruhe zu haben und auf den Berg zu gehen. Aber irgendwie ist diese Rechnung nicht aufgegangen, weil die Leute drumherum, die haben mitgekriegt, dass der Jesus jetzt auf dem See ist und manche sind so rumgegangen, manche sind so rumgegangen um den See und haben da schon teilweise auf Jesus gewartet oder es hat sich rumgesprochen, dass Jesus kommt und wie er dort war, auf einmal waren da fast zu viele Leute wieder vor. Doch, jetzt ging er auf den Berg. Und diese Menschen, die zu Jesus gekommen sind, die haben ja einen Grund gehabt. Einige, die waren traurig, einige hatten Angst, einige hatten Sorgen gehabt, einige wussten nicht mehr ein noch aus, einige wollten wissen, wie man sich leicht erlebt. Es kamen kranke Menschen dorthin, es kamen verletzte Menschen dorthin, es kamen Menschen mit Schmerzen dorthin. Es waren einfach wahnsinnig viele Menschen, die Jesus hören wollten. Sie wollten wissen, wie man so richtig gut lebt. Und obwohl Jesus eigentlich seine Ruhe haben wollte und eigentlich vielleicht auch seine Augen zumachen und so ein Nickerchen halten mal und abschalten, nahm er sich um diese Menschen an. Wenn zu Kranke gekommen sind, hat er sie heil gemacht. Wenn Menschen einen Tipp haben wollten, wie sie was machen sollen, hat er auch einen Tipp gegeben. Wenn jemand Angst gehabt hat, hat er ihnen die Angst genommen. Und er predigte und er sprach zu den Menschen, weil ihm die Menschen drumherum wichtiger waren, wie die Ruhe, die er sich eigentlich nehmen wollte. Und dass Jesus heilt und da ist, das hat sich rumgesprochen und es wurden immer mehr und mehr Personen. Und es wurde länger und länger, bis es auf einmal Abend war. Jetzt lesen wir mal in der ersten Folie aus dem Johannesevangelium 6, die ersten 4 Verse. Da steht es nochmal so, dass man es uns ein bisschen vorstellen kann. Danach fuhr Jesus an das andere Ufer des Sees Genezareth, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm dorthin, weil sie die Wunder gesehen hatten, mit denen er Kranke heilte. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf einen Berg und dort setzte er sich hin. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Also das ganze Treiben um Jesus herum ging schon fast einen ganzen Tag und dabei wurden es immer mehr und mehr Menschen. Was denkt ihr, wie viele Menschen waren da ungefähr? Wer hat es gesagt? 5000. Wow. Es waren 5000 und mehr. 5000? Wer weiß, wie viel ungefähr 5000 Menschen sind? Stellt euch mal vor, es wäre Rief und noch einige dazu. Wenn ganz Rief hier auf einmal zusammenkommen würde. glaube 4.000 noch irgendwas hat Reef, also es war mehr als Reef. Die sind begeistert Jesus nachgelaufen und haben dabei ihre Anliegen und Wünsche gebracht und doch so einiges vergessen. Nämlich einen Rucksack mitzunehmen mit Proviant. Ach ja. Und als Jesus das merkte, dass da 5.000 Leute da sind, die eigentlich einen Hunger haben, da hat er einen Freund an die Seite berufen, also seinen Freund, der hat Philippus geheißen, und hat gesagt, na, was denkst du, wie schaut's aus? Wo kriegen wir jetzt die Leute satt oder wie kriegen wir die Leute satt? Wo können wir eigentlich hier was kaufen? Der Philippus sagt, hey, wie soll das gehen? Da war keine Bäckerei in der Nähe, so wie vorne bei uns am Dorfplatz. Es gab auch keinen Biller, wie beim Eingang nach Rief rein. Und einen Maximarkt gab es schon gar nicht, der so viel Essen haben könnte, dass wirklich ganz Rief satt wird. Und trotzdem hatten die Leute Hunger. Zudem war es ja auch schon spät. Und selbst wenn ein Bäcker da gewesen wäre, wahrscheinlich hätte er schon zu oder wäre ausverkauft. Und dann noch ein Problem. Was denkt ihr, was noch so ein Problem gewesen sein? Selbst wenn der Maximarkt offen gehabt hätte. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Und wenn wir uns jetzt vorstellen, 5.000 Leute oder mehr und jeder kriegt 2 Semmeln. Wie viele Semmeln brauchen wir dann? 10.000 Semmeln. Was kostet so eine Semmel? Sagen wir mal um die 50 Cent, oder? So rum. Sagen wir 50 Cent. 10.000 mal 50 Cent. Jetzt brauchen wir gute Rechner. Ne, 5.000 Euro. 5.000 Euro. Wer von euch hat das Geld dabei? Frage mal, ihr braucht euch nicht schämen, hat jemand 5.000 Euro dabei? Nicht. Aber ich glaube, selbst wenn wir jetzt alle vorkommen, unsere Geldtasche ausleeren und hier den großen Haufen voll dem Geld machen, würden auch keine 5.000 Euro zusammenkommen. Und in derselben Bredouille war auch Philippus, er gesagt, selbst wenn wir das Geld haben, wir können es nicht kaufen und das Geld haben wir auch nicht. Deswegen geht jetzt mal die Geschichte weiter. Nächste Folie, das mache ich, wenn es geht. Genau. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, da ist es schon ein bisschen beschrieben. Also, als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus, seinen Freund. Wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, also Jesus fragte, ob Philippus ihn vertraute, denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Was also tun? Naja, was könnte man jetzt tun in solchen Fällen? Zumindest könnte man schauen, wer hat denn überall von den ganzen Menschen einen Rucksack dabei? Oder eine Brotzeit dabei. Und dann könnte man die aufteilen. Wer von euch hat jetzt was zum Essen dabei? Ihr habt was zum Essen dabei. Klasse. Dann können wir ja heute länger machen. Jetzt glaubt ihr, dass mit dem Essen, was wir dabei haben, dass wir hier alle satt werden? Das wäre noch eine Möglichkeit. Also, wir schauen, wer hat was dabei, wer könnte was besorgen. Und diesen Gedanken haben die auch vielleicht gehabt. Und haben gesagt, hey, jetzt schauen wir doch mal, wer hat was zum Essen dabei. Ich habe auch was zum Essen dabei. Weil ich habe meinen Rucksack natürlich nicht ohne Grund mitgenommen. Und was glaubt ihr, was ich dabei habe? Eine Brotzeit. Eine Brotzeit habe ich dabei mit 1. Ja, ich habe ein Brotzeit dabei. Und glaubst du? Also ich persönlich habe noch nie einen Fisch mit auf den Berg raufgenommen. Ich hier. Also damals war das so der Fall. Aber bei mir nehme ich entweder Wurst mit oder alternativ habe ich also ein Käse dabei. Aber nicht einen Käse, sondern 2 Käse dabei. Genau. Also wir haben hier 5 Brote und 2 Käse. Und das ist meine Brotzeit. Das reicht für mich. Und wer mich kennt, der weiß, ich nehme immer eine gewisse Reserve mit. Für meine Frau. 5 Semmeln und 2 Käse, das reicht für uns 2. Vielleicht noch für eine 3. Person. Und bei 4 wird schon eher knapp. Marc, du bist da draus, das reicht sonst nicht. wird schon knapp. Aber, dass ich damit euch alle satt machen könnte, das haut nicht hin. Und ganz rief, no way. Deshalb würde ich jetzt sagen, ich genieße die Brotzeit und wir gehen alle nach Hause und ihr könnt daheim essen. Wäre doch eine Möglichkeit, oder? Oh, doch. Also zumindest dachte so Andreas, ein anderer Freund von Jesus. Der hat nämlich da gesagt, er hat 2 Vorschläge gemacht. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern, von seinen Freunden zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon. Entweder wir schicken alle Leute heim, in einem anderen Kapitel geschrieben. Und ja, hier haben wir einen Jungen, also sie haben die Rucksäcke alle durchgeschaut, wir haben der Brotzeit dabei. Wir haben ja einen Jungen, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Eigentlich nichts. Deswegen sollten sie eigentlich gehen. Jetzt forderte Jesus die Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer ließen sich auf dem Boden nieder, der dort vom dichten Gras bewachsen war. Außerdem noch viele Frauen und Kinder. Also 5000 plus. Wisst ihr, was mir an dieser Geschichte so ganz gut gefällt? Dass wir hier von einem Kind lernen können. Einer. Ein Junge, der einfach mitgedacht hat. Er hat sich ein Lunchpaket gerichtet oder richten lassen, ein Brotzeit richten lassen. Und er ist nicht einfach so mitgegangen oder hat sich auf den Weg gemacht, sondern, na, wenn ich schon Zeit mit Jesus verbringe und von ihm hören will, dann rüste ich mich zurecht, dass ich so lang wie möglich bei ihm aushalte und dass kein Hunger mich davon abhält, die Zelte früher abzubrechen. Deshalb nehme ich mir eine Brotzeit mit. Aber noch was ist für mich so schön an dieser Geschichte, wo wir von diesem jungen Kerl lernen können. Er ist nicht geizig. Oder denkt nur an sich, sondern er ist bereit, das bisschen, was er hat, zu teilen. Nein, er teilt nicht. Er teilt nicht, sondern er gibt alles. Er gibt alles Jesus hin. Er behält nichts zurück und sagt, hey, erstmal muss ich satt werden. Erstmal kümmere ich mich um mich und von dem Rest, was ich habe, kannst du, Jesus, dann haben, können die anderen haben, sondern er gibt alles. Das finde ich gigantisch. Er gibt, was er hat. Und in diesem Punkt finde ich diesen jungen Kerl ein großes Vorbild für uns alle. Hier dürfen wir uns wirklich Gedanken machen, was wir bereit sind, Jesus zu geben. Ihm was zu geben, damit er daraus was macht. Was könnte das alles sein? Geld, Kleidung, Zeit, Zuneigung, Liebe. Und ich denke, es gibt so viele Dinge, die wir Jesus bringen können. Heutzutage nennt man sowas vielleicht früher hat man es Opfer genannt, heute nennt man das Spenden. Und meinen, wenn wir was opfern oder spenden, damit auf etwas verzichten zu müssen. Damit Gott dadurch gut auf uns zu sprechen ist und wir unsere Pflicht getan haben. Dabei hat hier das Opfer oder die Spende des Jungen eine ganz andere Auswirkung, die wir heutzutage oftmals vergessen, obwohl sie die gleiche ist. Opferspenden hat sehr häufig eine große Wirkung. Opfer ist hier keine Sache, damit wir weniger haben, sondern dass Gott daraus mehr macht. Opfer ist keine Sache, dass wenn wir was geben, damit wir weniger haben, sondern dass Gott daraus mehr macht. Gott benutzt nämlich unsere Gaben, unsere Spenden, unsere Opfer nicht für sich und behält es sich, sondern er macht mehr daraus und versorgt andere damit. Er gibt zurück für alle. Für mich ist das noch so eine weitere Sache, die wir heute von diesem jungen Kerl lernen können. So, jetzt kommen noch die letzten vier Verse. Seid ihr noch wach? Soll ich noch weitermachen? Okay, danke, dass ihr so ehrlich wart. Nein, so ehrlich war. Wir wollen noch weitermachen. Okay. Dann nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Dann taten sie, und füllten noch 12 Körbe mit den Resten. So viel waren von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hat, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll, wie Mose es angekündigt hat. Wow, was ist das? Wie soll das gegangen sein? Ich kann es euch nicht sagen. Es war für alle Beteiligten, für alle, die es gesehen hat, unerklärlich, dass 5 Brote und 2 Fische ausreichen, um alle satt zu bekommen. Nein, nicht nur satt zu bekommen, sondern sie waren so richtig voll, sodass sogar noch was übrig blieb. 12 Körbe, eine ganze Menge. Unerklärlich, wie das gehen soll. Sowas kann man auch nicht verstehen. Deswegen nennt man es ja auch Wunder. Noch eins zum Schluss. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich nehme diese 5 Brote und die 2 Käsestücke und möchte gern, dass ihr alle satt werden. Würde ich ins Gebet gehen? Und für mich wäre es typisch, ja, lieber Gott, du bist groß und du kannst große Wunder tun. Bitte mach, dass die alle wenig Hunger haben. schnell satt werden oder bitte mach das, dass da einfach 20 Semmeln draus werden oder 5 Stückerl Käse, sodass wir alle satt werden. Ja, du kannst es machen, bitte, bitte, bitte. Könnt ihr euch das vorstellen, dass man so beten kann? Ist doch okay, oder? Schauen wir uns doch an, wie Jesus das gemacht hat. Was hat er anders gemacht? Er bittet nicht, sondern er dankte. Er hat Danke gesagt. Nicht bitte mach, sondern dankte. Dann nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Er bittet nicht, er dankt. Und das ist eine weitere Sache, wenn nicht sogar die entscheidende Sache, die wir heute lernen können. Den Blickwinkel Jesus annehmen. Jesus schaut nicht auf das, was gefehlt hat. Nicht, was wir noch brauchen. Nicht, was er sich wünscht und was er meint zu brauchen. Sondern Jesus schaut auf das, was er hat. Und er dankt dafür. Vielleicht auch eine Möglichkeit, unsere Gebete ein bisschen anders zu gestalten. Vielleicht unseren Blick etwas anders zu gestalten. Wie oft meinen wir, um etwas bitten zu müssen, was uns fehlt, was wir gern hätten, was wir uns wünschten, anstatt Gott dafür zu danken, was wir haben. Und vergessen dabei, was Gott uns alles schon zur Verfügung stellt. 3 Punkte sind mir durch die Geschichte wichtig geworden. Und vielleicht können wir ein bisschen was mitnehmen und vielleicht daraus lernen. Und die wiederhole ich nochmal zum Schluss. Erstmal, geben, was wir haben. Auch wenn wir es behalten wollen, weil wir meinen, es unbedingt zu brauchen. Der Junge hat nicht nur geteilt, sondern er hat alles, seine ganze Brotzeit gegeben. Opfer, Spenden, Einsatz für Gott dient nicht dazu, dass wir verzichten oder darunter leiden sollen, dass wir beschnitten werden. Es dient dazu, dass Gott mehr daraus machen will, und jeder seinen Teil bekommt. Der letzte Gedanke ist, unser Augenmerk im Gebet mehr auf das zu richten, was wir haben, und Gott dafür zu danken. Das wollen wir jetzt auch tun und stehen dazu auf.